Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
I am profoundly honored to announce that the winner of the Booker Prize 2024 is Samantha Harvey for Orbital.
Edmond de Waal, Schriftsteller und Juryvorsitzender, gestern am späten Abend hat er bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den angesehenen Booker Prize erhält. Es ist Samantha Harvey für ihren Roman Orbital. Und ob das eine gute Wahl war, darüber spreche ich gleich mit der Autorin, Übersetzerin und Verlegerin Zoe Beck, die auch alle Bücher, die es auf die Shortlist geschafft haben, kennt. Bei uns hier ist es der Deutsche Buchpreis. Im englischsprachigen Raum kürt der Booker Prize den besten Roman des Jahres. Und gestern Abend hat die Jury ihre Wahl verkündet. Der Preis geht an die Schriftstellerin Samantha Harvey für ihren Roman Orbital. Den hat Julia Wolf ins Deutsche übersetzt und morgen erscheint auch diese deutsche Ausgabe. Die Schriftstellerin, Übersetzerin und Verlegerin Zoe Beck hat den Roman und auch alle anderen, die auf der Shortlist standen, schon gelesen. Und ich freue mich, dass sie uns jetzt was dazu erzählen wird. Hallo, herzlich willkommen, Zoe Beck.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Dass Samantha Harvey den Preis bekommen hat, war das eigentlich eine Überraschung für Sie oder war sie eigentlich von Anfang an auch eine der Favoritinnen?
Naja, also die Briten sind ja bekannt dafür, dass sie wahnsinnig gerne wetten. Und deshalb habe ich mir schon mal so angeschaut im Vorfeld, was die Wettbüros so sagen. Und da lag ganz oft Percival Everett mit seinem Roman James auch ganz vorne. Samantha Harvey war bei manchen dann gleich auf oder auf dem zweiten Platz. Aber so insgesamt ging die Stimmung doch deutlich Richtung Everett. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch gedacht, ich hätte mich nicht gewundert, wenn er ihn bekommen hätte. Wir haben ja in Deutschland, glaube ich, auch von diesem Buch sehr viel mehr schon gehört. Klar, Harvey ist jetzt hier noch nicht erschienen, aber Everett hat ja auch eine lange und sehr erfolgreiche Publikationsgeschichte, Pulitzer-Preis war er nominiert. Jetzt hat er letztes Jahr einen Preis für sein Gesamtwerk bekommen, den Wyndham Campbell-Preis. Letztes Jahr ist auch ein Film, American Fiction, mit einem Oscar ausgezeichnet worden, der auch auf einem seiner Romane basiert. Also das ist einfach ein wichtiger Name, der damit angetreten ist und ist ja auch ein tolles Buch. Also ich hatte so tatsächlich eher so, ich hätte auch auf Everett eher gewettet, ja.
Jetzt ist es Samantha Harvey und es scheint auch ein tolles Buch zu sein. Der Schriftsteller und Juryvorsitzende Edmond de Waal lobt es zumindest in den höchsten Tönen. Hören wir ihn mal noch mal kurz.
An intensity of attention to lives, precious, precarious lives and to the precious and precarious world we share.
Also offenbar ein Buch zur Stunde. Die Jury hat wohl einstimmig dafür gestimmt. Und ein Mitglied der Jury, die Autorin Sarah Collins, hat im Guardian geschrieben, es sei genau das richtige Buch, das wir im Moment brauchen. Warum? Also worum geht's in diesem Buch?
Genau. Es geht erstmal um 6 Personen, die sich auf einer internationalen Raumstation befinden. Die kommen alle aus unterschiedlichen Ländern. Oh, nicht alle. Ich glaube, 2 kommen aus Russland. Es sind 2 Frauen und 4 Männer und die erleben auf dieser Raumstation, die in 90 Minuten einmal die Erde umkreist, also dann in 24 Stunden 16 Mal, entsprechend 16 Sonnenauf- und Untergänge, was ja an sich schon völlig wahnsinnig und verrückt ist. Und in dieser Situation des einerseits Losgelöstseins von der Erde und vom Alltag und von allem, was man so kennt. Und gleichzeitig mit lauter fremden Personen so auf einem Raum zu sein und auch Raum neu definieren zu müssen. Darum geht es in diesem Roman, der übrigens sehr kurz ist. Und ich meine, der zweitkürzeste Roman, der jemals den Booker Prize gewonnen hat. Das ist natürlich ein ganz besonderer Blick auf uns Menschen. Der Juryvorsitzende hat ja auch immer wieder gesagt, precious and precarious sind sowohl die Menschen als auch die Welt. Und es wird da eigentlich ganz klar, dass wir alle, also alle Menschen, die auf dieser Erde sich befinden, dass wir alle eben in einer prekären Situation sind, in einer ganz besonderen, in einer wertvollen Situation, aber eben auch in einer prekären Situation. Und davon erzählt sie auf ganz wunderbare Weise.
Und sie war offenbar sehr ergriffen und meinte auch, sie hätte überhaupt nicht damit gerechnet. Und dieses Überraschtsein hört man ja auch ein bisschen an. Hier mal ein Ausschnitt aus ihrer Dankesrede.
Die Erde aus dem Weltall zu betrachten, das ist, als würde ein Kind in den Spiegel schauen und sich selbst erkennen. Was wir der Erde und dem Leben auf der Erde antun, das tun wir uns selbst an.
Samantha Harvey war das, Zoe Beck. Was hat sie noch so gesagt in ihrer Dankesrede?
Ja, also erstmal so zu ihrer Reaktion. Sie hat sich ja gleich die Hände vors Gesicht geschlagen und ich glaube auch geweint und ganz lange die Hände auch nicht vom Gesicht genommen. Also das sah mir dann schon nach wirklicher, ehrlicher, aufrichtiger Überraschung und Überwältigung aus. Und hat dann die Dankesrede damit angefangen, dass sie meinte, ihr wurde gesagt, sie darf nicht fluchen. Und das heißt, sie kann jetzt ihre Rede eigentlich gar nicht richtig halten, weil sie hätte sich 150 Mal dasselbe Schimpfwort notiert. Darüber können wir jetzt spekulieren. Aber sie hat dann natürlich doch eine Rede gehalten und auch nicht geflucht, wie wir gehört haben. Und unter anderem auch gesagt, dass sie eigentlich immer mal das Gefühl hatte, sie darf das Buch eigentlich gar nicht schreiben. Sie sollte damit aufhören, weil welches Recht hat sie, die sie noch nie im Weltall war, diese Perspektive einzubringen und also aus dieser Perspektive überhaupt zu schreiben und hatte Zweifel, ob das überhaupt jemanden interessiert. Es ist ja nicht ihre Kompetenz dann auch. Und ich muss sagen, also ich bin sehr froh, dass sie es geschrieben hat. Da sind wir alle sehr froh drüber. Sie hat auch noch gesagt, dass sie diese Perspektive sehr verändert hat. Also dadurch, dass sie sich gedanklich so lange im Weltall, so weit entfernt von der Erde befunden hat. Und natürlich zielt das, was wir jetzt auch gerade in dem kleinen Ausschnitt gehört haben, darauf ab, wie schrecklich wir eigentlich mit dieser Welt umgehen. Und das ist selbstverständlich auch ein Kommentar jetzt angesichts der US-Wahl und gescheiterter Klimakonferenzen, was irgendwo auch sehr, sehr weh tut. Also mir hat es richtig einen Stich versetzt, als ich sie das hab sagen hören. Mhm. Und ganz am Ende hat sie dann ihren Preis nochmal an all diejenigen oder all denjenigen gewidmet, die für und nicht gegen die Erde sind, für und nicht gegen das Leben und für und nicht gegen den Frieden. Und das ist natürlich in unseren Zeiten eine ganz klare Aussage.
Also auf jeden Fall auch ein politisches Buch, ein politisches Statement, dieses schmale Buch. Ungewöhnlich, haben Sie gesagt, dass so ein kurzes Buch quasi diesen Preis bekommt. Aber die Liste war ja auch schon total ungewöhnlich. 5 Frauen, ein Mann. Was waren noch andere Sachen, die Ihnen aufgefallen sind, als Sie da drauf geguckt haben, wo Sie dachten, ist ja eine seltsame Auswahl?
Naja, seltsam. Also einmal das mit der Kürze, mich stört das ja gar nicht. Ich mag ja sehr gerne kurze Bücher. Aber das hat dann immer so Anlass zur Spekulation. Ist das jetzt ein neuer Trend oder bevorzugt man jetzt beim Booker Prize kurze Bücher und nicht mehr lange Bücher? Aber da soll es ja tatsächlich wirklich um Inhalte gehen. Und manchmal passt einfach eine bestimmte Länge dann auch zu einem oder fordert ein bestimmter Inhalt dann auch eine gewisse Länge. Und das war absolut passend und nicht unbedingt ein Trend, denke ich mal.
Gab es denn so thematisch was, wo diese Bücher, die 6 Bücher, die auf der Shortlist standen, irgendwas verbunden hat? Oder sind das wirklich so, ja, solitäre alles?
Ach, ich fand es wie so oft eine schön breite Auswahl. Aber was wirklich mal außergewöhnlich war, es handelt sich ja um einen Preis, der an englischsprachige Bücher vergeben wird. Und es wurde da auch hervorgehoben, also nicht nur, dass es 5 Frauen sind, sondern auch, dass es insgesamt 5 Länder sind. Und klar, also es wird ja in vielen Ländern auf Englisch geschrieben. Aber diesmal war zum ersten Mal eine niederländische Autorin dabei.
Jaal van der Wouden.
Genau. Mhm. Und das fand ich deshalb so interessant, weil natürlich würde man jetzt erstmal davon ausgehen, sie schreibt dann auch in ihrer Landessprache und das Buch kommt dann erstmal in dem Land dann auch raus und wird dann übersetzt und qualifiziert sich, wenn dann, für den International Booker Prize. Aber sie hat dann gleich auf Englisch geschrieben. Und das ist ja auch in ehemals kolonialisierten Ländern der Fall, dass sich da eben, dass da sehr viel darüber diskutiert wird, schreiben wir jetzt in der Sprache unserer ehemaligen Besatzer oder suchen wir uns unsere eigene Sprache oder wie gehen wir überhaupt mit Sprache um? Und Englisch ist natürlich so eine Weltsprache, mit der man sich dann künstlerisch irgendwie dann auch Gehör verschaffen möchte und muss. Das kann man jetzt so oder so finden, aber in dem Fall dachte ich so, ja, okay, da möchte eine Autorin etwas aussagen, mit dem sie dann noch gleich die Welt erreichen will und über das tatsächliche Hindernis einer kleinen Sprache, die erst übersetzt werden muss und die sich dann erst auf diesem Weg Publikationsmöglichkeiten suchen muss. Also dieses Hindernis möchte sie dann gleich mal umgehen.
Wie ist das überhaupt? Bei uns ist ja dieser Deutsche Buchpreis so ein riesiges Marketinginstrument inzwischen. Wie ist es beim Booker Prize überhaupt vergleichbar? Also jetzt für uns dann, kommt dann so eine deutsche Übersetzung dann auch ganz nach vorne oder hat der überhaupt nicht diese Wirkung hier auf dem deutschen Markt?
Also er hat schon eine Wirkung, nicht so wie der Deutsche Buchpreis. Und man sieht es ja auch immer wieder daran, dass selbst beim Verkünden der Shortlist dann immer wieder Titel auftauchen, die hier noch nicht mal übersetzt sind. Und ich glaube, die Verlage, die dann da draufstehen, die halten dann die Luft an, dass sie, also wissen dann nicht so genau, ist es jetzt gut, wenn wir den Booker Prize kriegen und erst in einem halben Jahr mit dem Buch rauskommen oder ist es besser, wenn wir ihn nicht kriegen und nur den Nominierungsaufkleber drauf machen können? Also das ist immer eine sehr zweischneidige Sache. Aber grundsätzlich ist es schon auch eine sehr große Auszeichnung, die hier sehr bekannt ist, wo die Presse auch danach schaut. Ich denke, dass da sich ein Buch auch ganz anders nochmal angeguckt wird, wenn es diesen Aufkleber hat, wenn es auf der Shortlist stand. Und aber für den Buchhandel ist selbstverständlich der Gewinnertitel dann doch der Ausschlaggebende, der ja zum Glück jetzt auch morgen erscheinen kann.
So ist es. Das hat sich gut getroffen für Autorin und für den deutschen Verlag. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Zoe Beck, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Wer jetzt sofort die diesjährige Gewinnerin des Booker Prize lesen will, morgen erscheint das ausgezeichnete Buch Orbital in der deutschen Übersetzung von Iris Wolf bei DTV. Feminismus im Comic-Format, dafür steht die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist. Die 46-Jährige setzt sich in ihren Büchern aber nicht nur mit patriarchalen Strukturen auseinander, sie schaut auch auf die Zwänge der Konsum- und Leistungsgesellschaft wie den Optimierungswahn, Wellness und positives Denken um jeden Preis. All das nimmt sie in ihrem neuen Band Das Orakel spricht auf die Schippe und Martina Kote hat mit Liv Strömquist darüber gesprochen.
Ich treffe Liv Strömquist per Videocall. An einem warmen Herbsttag sitzt sie vor einer strahlend blauen Wand, dunkle Haare, helle, wache Augen. Okay, maybe you can say your question and then I start the recording. Sie lebt und arbeitet in Malmö, ist Mutter und seit Jahrzehnten eine der bekanntesten und pointiertesten Comic-Künstlerinnen. Bei unserem Gespräch ist sie aber vor allem eines, wunderbar nahbar und unkompliziert. Das Schöne an den Büchern von Liv Strömquist ist die Unbefangenheit, mit der sie ihre Themen angeht. Gleichzeitig sind ihre Texte fundiert und genau recherchiert, wenn auch mit einer Liebe zur Zuspitzung. Wenn sie zu arbeiten beginnt, ist da zuerst eine Idee, der sie folgt. Und dann fühlt es sich an, wie durch den Wald zu laufen, erzählt sie.
Ich nehme einen Pfad, hebe einen Stock auf, wechsle die Richtung und der Antrieb ist immer Neugierde. Auch wichtig ist, dass ich der ersten Idee immer folge. Ich arbeite sehr intuitiv und es passiert ganz selten, dass ich die Grundidee ändere. It happens very seldom that I change an idea.
Diese Freude am Entdecken, am Ausprobieren und auch an Widersprüchen merkt man den Texten und Zeichnungen an. Auch in ihrem neuen Band, Das Orakel spricht, spürt Liv Strömquist gesellschaftlichen Tendenzen nach, stellt Fragen und findet Antworten. Das ist, wie stets in ihren Comics, bitter und komisch zugleich, wenn sie etwa den Selbstoptimierungswahnsinn beleuchtet.
Hallo, ich bin Floki. Ich verrate euch mal meine Mittwochmorgenroutine.
Ich bin Flurry. Ich stehe um 4.30 Uhr auf und trinke einen Liter Wasser mit frischen Minzblättern.
Ich stehe morgens um 4 Uhr auf und beginne den Tag mit positiver Affirmation.
Ich bin Adelheid. Ich beginne den Tag mit Blick auf den Horizont.
Ich bin Sierra. Ich stehe jeden Morgen um 5.15 Uhr auf und trinke 5 Liter Wasser. Dann jogge ich 10 Kilometer, dann knutsche ich mit meinem Mann, dann kuschle ich mit meinem Hund, dann schwimme ich 3000 Meter, dann rudere ich 1,5 Stunden und dann wecke ich meine Kinder und mache sie für die Kita fertig.
Es gab nicht diesen einen Moment, in dem ich dachte, ich muss über Selbstoptimierung schreiben, über psychische Gesundheit und sowas. Ich bin diesen Themen einfach überall begegnet und ich kenne das auch von mir selbst, dass ich überlege, was kann, soll ich essen, wie kann ich effektiver sein, besser schlafen. Und am Ende finde ich es einfach immer spannend, unsere Gesellschaft zu analysieren und zu fragen, was es heißt, heute zu leben.
Seit Liv Strömquist ihren ersten Comic veröffentlichte, 100% Fett, sind fast 20 Jahre vergangen. Heute sind die Zeichnungen nicht mehr schwarz-weiß. Die linearen, reduzierten Menschen, die bei ihr zu Wort kommen, haben sich indes kaum verändert. Allerdings vertraut sie auch als Künstlerin immer öfter nur dem Bild als erzählendem Element.
Manchmal ist das ganz schön, Bilder anstatt der Worte einzusetzen, um etwas zum Ausdruck zu bringen, das mit Worten gar nicht so ohne weiteres möglich wäre. Oder um einer Mehrdeutigkeit Raum zu geben. Das ist dann offener für Interpretationen.
Von Charles und Lady Diana über Whitney Houston, Nancy Reagan, Kaiserin Sissi und Nofretete bis hin zu den Kardashians. Vor Liv Strömquists Feder ist niemand sicher. Die Texte sind geschliffen auf den Punkt, lakonisch und brutal. Wenn es im Band im Spiegelsaal etwa darum geht, dass Frauen sich im öffentlichen Raum inszenieren und nur noch als eine Art Avatar durch die Welt laufen, um begehrenswert zu sein.
Das Private denkt vielleicht, ich bin total traurig. Meine Mutter ist Alkoholikerin, ich habe nie Lust und mag Sex auch nicht besonders. Ich bin voll der Fail und beneide alle anderen. Ich bin nervig, verschwitzt und unsicher. Aber weil diese Art von Gedanken, Gefühlen abturnend ist, äußert der Avatar sie nicht, sondern sagt lieber boop, boop, bidu.
Ich glaube, dass die Comics auch so eine Art Schutzschild sind, denn hier kann ich mich mitunter auch ziemlich drastisch ausdrücken und harsche Urteile fällen. Und das geht nur, weil ich mich hinter den Zeichnungen auch ein wenig verstecken kann. Wenn ich aber mit anderen Menschen zusammen bin, da fühle ich mich gar nicht wohl, wenn ich anderen sagen möchte, dass ich eine andere Meinung habe. Dann sage ich eher, oh, das ist ja spannend und ach, Sie haben sicher recht. Also, so bin ich dann privat.
So viele weitere gesellschaftspolitische, feministische Themen warten noch auf die Aufbereitung durch Liv Strömquist. Wie schön.
Die Comic-Künstlerin Liv Strömquist. Und gerade ist von ihr ein neuer Band auf Deutsch erschienen, Titel Das Orakel spricht. Das ist ihr 7. Buch und übersetzt hat es Katharina Erben. Im Avant Verlag ist es herausgekommen für 25 Euro. Und wer die Künstlerin persönlich erleben will, am 21. November stellt sie ihren Comic-Band im Berliner Kolosseum vor.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die künstliche Intelligenz scheint bald alles zu können, Lieder komponieren oder Fotografien faken. Das klappt ja schon täuschend echt, aber wie es mit Lyrik und vor allem mit der Interpretation von lyrischen Texten aussieht, das wollte der österreichische Lyriker Paul Diviak wissen. Sein neuer Gedichtband ist so eine Art Dialog mit einer KI-Titel. Dass die Bäume langsam sind, wissen wir, thailändische Miniaturen. Unser Lyrikexperte Björn Heyer hat dieses Buch gelesen. Herr Heyer, was sind das für Texte, diese thailändischen Miniaturen? Worum geht's da?
Ja, also sie sind, wie der Titel es schon sagt, im Laufe von 7 Jahren während mehrerer Studienaufenthalte in dem asiatischen Land entstanden. Und es handelt sich tatsächlich um so poetische Topografien dieser Kulturlandschaft. Ja, also Diviak beschreibt die Situation des gemeinsamen Essens, ein Monsunregen, eine Buddha-Statue, die mitten im Lärm der Großstadt ruht, ein Auto, das nachts einfach an jemandem vorbeifährt. Und das sind ganz viele so flüchtige Eindrücke, die er vor dem Verlorengehen bewahrt. Also er konserviert sie, er sammelt sie wie in so einem Poesiealbum, das man irgendwann aufschlagen kann. Und besonders beeindruckend finde ich, dass er in diesen sehr lakonische, ganz knappe Texte einen großen Raum für Rätselhaftigkeit lässt. Ja, da fragt einmal ein lyrisches Ich, erinnerst du dich? Ich habe von dir gelesen in dem Tagebuch, das meinem Vater gehörte. Es muss also wahr sein. Das ist ein ganzes Gedicht. Man fragt sich, was ist jetzt, wer ist dieses Du? Ist das eine Geliebte des Vaters? Ist das die Mutter gewesen? Und warum ist das wahr, was es beschreibt? Das hat einen ungemeinen Reiz, diese Unschärfen, die da auch erzeugt werden.
Aber das ist ja noch gar nicht alles in diesem Buch. Es geht offenbar auch um eine künstlerische Auseinandersetzung mit KI. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt die KI dann jetzt da auf diese, wie Sie beschrieben haben, ja schönen Gedichte zu?
Ja, da sind wir bei dem spannenden Kern eigentlich dieses Projekts, muss man sagen. Denn Divjak hat jedem seiner kleinen Poeme eine Interpretation durch ChatGPT beigestellt. Und man muss sagen, das ist eine unglaubliche Phrasendrescherei, die in diesen Interpretationen drinsteckt. Da trifft man dann auf so Wendungen wie die Einfachheit der Worte erlaubt Raum für persönliche Interpretation. Oder der Dichter bedient sich einer metaphorischen Sprache. Ja, wann tut er das eigentlich nicht, fragt man sich. Oder es gibt so Stilblüten, die finde ich besonders gut. Etwas kann auf eine tiefere Bedeutung hindeuten. Das sind solche stilistischen Fragen. Aber die KI scheitert eben auch auf inhaltlicher Ebene. Auch dazu ein ganz kurzes Beispiel. Chinatown, ein Teller voller Muskeln. Die Gans hat kein Schwein gehabt. Die Augen durchtrennt mit einem Messer aus Singapur. Der Blick des Jadedrachens folgt uns. Und davon abgesehen, dass die KI die Anspielung auf den andalusischen Hund von Buñuel nicht erkennt, also das Messer, das durch das Auge geht, ist ja so eine ganz ikonische Szene, redet sie ziemlichen Unsinn, denn sie sagt, auch Zitat von der Interpretation, der Teller voller Muskeln könnte auf eine reiche Vielfalt an Meeresfrüchten oder kulinarische Köstlichkeiten hindeuten, die typisch für Chinatown sind. Also es wird eine Gans beschrieben und die Interpretation läuft auf die Meeresfrüchte hinaus. Das ist natürlich schon ziemlicher Quatsch, ja.
Also das können Sie auf jeden Fall besser, Herr Heyer. Da bin ich froh, dass ich weiterhin mit Ihnen sprechen kann, wenn es um Lyrik geht und nicht mit einer KI. Das ist ja schon mal beruhigend. Aber gibt es denn irgendwas noch an Mehrwert, was die KI da aus so einem Gedicht rausholt?
Ich würde sagen, es hat einen enzyklopädischen Wert. Ja, also man kann, sie schlägt Wörter nach oder sie kann auch Symbole entschlüsseln. Also zu dem Drachen sagt sie zum Beispiel, ist ein Symbol für das Glück. Da ist sie schon hilfreich. Aber insgesamt reiht sie sich doch in diese Versuchsanordnung der Gegenwartsliteratur ein, die immer wieder auch probieren, wie reagiert KI auf Kunst. Also ich denke zum Beispiel auch an Hannes Bayors Roman Berlin, Miami aus dem letzten Jahr. Da treffen wir ja auf Figuren wie Teichenkopf und Kieferling, die gegen die Weltherrschaft der Ä-Partei zu Felde ziehen. Und auch dieses Projekt ist nicht geglückt, weil es sozusagen die KI, sie schafft es nicht kohärent genug zu denken, nicht vernetzt genug zu denken. Sie bringt die Dinge nicht zusammen. Aber ich finde, dafür hat eben Divjak oder eben auch Bayor einen wirklich wichtigen Beitrag geleistet. Denn das sind Werke, die in ihrer experimentellen Anordnung ja Erkenntnis schaffen. Nämlich die Erkenntnis, dass die KI eben doch noch nicht so weit ist, so eine ausdrucksstarke Kunst zu schaffen.
Also insgesamt offenbar ein ganz gelungenes Experiment, dieser lyrische Dialog mit der KI.
Doch, das würde ich schon sagen. Also ein Band, der sich lohnt, der einen ganz wichtigen Wert auch für die Debatte in der Gegenwartsliteratur hat. Es drängt sich natürlich ein wenig die Frage auf, ist das nicht ein Stück weit beliebig? Warum müssen jetzt gerade thailändische Miniaturen mit durch eine KI gedeutet werden? Aber sei es drum, ich finde, das funktioniert einfach sehr gut, weil es uns nochmal eine Aussage über den Stand der Gegenwart gibt. Und ganz davon abgesehen, sind die Gedichte von Divjak wirklich sehr, sehr schön, sie sind virtuos, sie sind sehr ehrlich. Es sind auch ein paar Liebesgedichte drin, die sehr ans Herz gehen. Er sagt auch selber über die eigene Kunst, die Verbundenheit wäre das, was wirklich zählt. Und das sagt er in einem Gedicht und das gibt auch ein bisschen eine Auskunft darüber, warum die KI eben doch an ihre Grenzen stößt, weil sie eben diese persönliche Verbundenheit, die ein Autor mit seinem Text hat, die Biografie, die Erfahrung, die da drin stecken, gar nicht erkennen kann. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Zusammenfassung auch vom Autor selbst. Also insgesamt ein Band, wenn man ihn so durchliest, der voller beeindruckender Überraschungen steckt.
Björn Heyer, voll des Lobes über den Lyrikband, dass die Bäume langsam sind, wissen wir. Thailändische Miniaturen von dem österreichischen Schriftsteller Paul Diviak. Erschienen ist das Buch im Ritter Verlag für 27 Euro. Der Kultur soll's an den Kragen gehen. In Berlin sollen ab 2025 10% des Kulturetats eingespart werden. Und dagegen gehen heute in der Hauptstadt viele Kulturschaffende und Vertreterinnen von Kulturinstitutionen auf die Straße. Aufgerufen dazu hat das Aktionsbündnis Hashtag Berlin ist Kultur. Und seit 10 Uhr wird am Brandenburger Tor demonstriert. Und für uns ist dort mein Kollege Mathieu Braun. Hallo Mathieu. Wie schaut's aus? Sind da viele Leute gekommen? Also setzen sich viele für die Kultur ein?
Ja, also der Platz hinter dem Brandenburger Tor ist ziemlich voll. Autos kommen gerade noch so durch. Und vor allem sind die Leute sehr pünktlich gekommen. Ab 10 war es hier schon ziemlich voll. Und es ist eine Bühne aufgebaut und es lief auch gerade schon Musik.
Und es sind ja auch tatsächlich viele Leute auch aus dem Literaturbereich da, nicht? Denn der soll ja auch davon betroffen sein. Wen hast du da so getroffen?
Ja, genau. Alexander Gräf von der Berliner Brotfabrik steht gerade neben mir. Herr Gräf, warum sind Sie heute hier?
Naja, man muss ein Zeichen setzen, nicht nur gegen die die Kürzungsandrohung, sondern generell irgendwie sichtbar sein. Denn wenn die Kürzungen kommen, angesichts des Preisniveaus in Berlin mittlerweile, ist die Vielfalt, vor allem der freien Szene, sehr gefährdet. Und das erleben wir ja schon sowieso seit Corona, dass die Zahl der freien Projekte und AkteurInnen eben drastisch abnimmt. Und ich glaube, dass, wenn das jetzt real wird, was angekündigt wird, dann wird es in der Hinsicht noch krasser aussehen.
Katharina Schultens vom Haus für Poesie ist auch hier. Was würde das konkret für Ihr Haus bedeuten?
Also für unser Haus wie auch für andere Häuser würde das heißen, dass ein Großteil der Programmmittel wegfällt. Wir haben nämlich keinerlei Spielräume bei anderen, bei Betriebskosten, bei Mieten, die bei uns auch fundamental steigen werden, oder bei Personal zu kürzen, weil wir sowieso strukturell unterfinanziert sind. Das ist in der Literatur in besonderem Maße relevant, weil die Literatur im Gegensatz zu anderen Sparten keine Rücklagen bilden darf. Und weil die Literatur über 17 Jahre lang mit eingefrorenen Budgets gearbeitet hat. Das heißt, bei uns würde das heißen, dass Programm wegfällt, an den anderen Häusern auch. Und zwar ganz massiv Programm wegfällt. Und das bedeutet wiederum viel weniger Honorare für Autorinnen und Autoren, viel weniger Auftritte. Das ist, was dann indirekt natürlich auch wieder die freie Szene, mit der wir eng zusammenarbeiten, betrifft.
Und da ist ja auch nicht mehr viel Spielraum, aber ist denn das jetzt eigentlich schon alles quasi beschlossene Sache oder sind diese Demonstrationen und die Initiativen, die sich jetzt gegründet haben, auch noch, haben die noch die Hoffnung, dass tatsächlich das noch abwenden kann, diese drastischen Kürzungen?
Hier scheint schon auf jeden Fall noch Hoffnung zu sein, sonst wären auch nicht so viele Leute gekommen. Man merkt richtig, dass hier sich nochmal so die Berliner Kulturszene zusammentut, um eben genau dagegen zu kämpfen.
Und heute ist ja auch so ein richtiges Kulturprogramm noch geplant, da bei dieser Demo mit prominenter Unterstützung, habe ich gesehen. Katharina Thalbach, Lars Eidinger, schon jemand davon gesehen?
Noch nicht, aber ja, hier wird ständig moderiert. Es wurde auch gerade schon gesungen. Es gab einen eigens komponierten Protestsong, wo der Text ausgeteilt wurde und hier alle gemeinsam gesungen haben auf dem Platz. Das Krippstheater wird auch noch Aufführungen bringen, auch die Opernchöre der Staatsoper, der Deutschen Oper und der Komischen Oper und auch des Rias Kammerchors wollen hier auch noch auftreten. Also es ist einiges geplant.
Und das zieht ja vielleicht auch Leute an, die sonst eben in die Kultureinrichtungen gehen, um auch nochmal zu erklären, was das heißt, weil 10% klingt ja erstmal nicht so viel, wenn jetzt alle sparen müssen. Da geht es vielleicht auch darum, dass man den Leuten nochmal erklärt, was das eben tatsächlich heißt für die Häuser.
Ja, definitiv. Ich meine, diese Häuser sind ja alle schon auf Kante genäht. Da ist 10%, das klingt vielleicht nicht viel, aber für die ist das natürlich trotzdem viel. Vor allem, weil da die Personalkosten ja einen großen Punkt immer darstellen.
Und das wird bis heute Nachmittag weiter demonstriert. Ah, da hört man auch, dass richtig was los ist. Was war
ja,
das?
Ja, das kann ich von hier aus gar nicht erkennen. Es steht jemand auf der Bühne. Es wird, ich weiß nicht genau, ob hier ein neuer Programmpunkt angekündigt wird oder... Ah doch, hier. Der Rias Kammerchor wird, glaube ich, angekündigt. Jetzt fangen die Chöre an.
Na wunderbar. Dann scheint das ja auch eine Demo zu sein, die ein bisschen Spaß macht, Matthias Braun. Vielen Dank für diese Eindrücke von der Demonstration in Berlin, zu der das Aktionsbündnis Hashtag Berlin ist Kultur aufgerufen hat. Mit einer winzigen Buchhandlung, die gerade mal 30 Quadratmeter hatte, haben Maria und Johannes Rupprecht vor mehr als 35 Jahren in Weiden angefangen. Und heute gibt es über 50 Rupprecht-Buchfilialen. Also das ist ein richtiges bayerisches Imperium. Und mit Maria Rupprecht bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Morgen, schön Sie zu sprechen, Frau Rupprecht.
Hallo, Frau Gerg.
Hätten Sie sich das damals vorstellen können, als Sie angefangen haben, dass das mal so ein Netzwerk wird?
Nein, das war so nicht unbedingt geplant. Ich habe das ja gleich nach dem Studium angefangen, eben mit ganz wenigen Quadratmetern. Und ich glaube, sowas Verrücktes macht man nur, wenn man jung ist. So, ich war Mitte 20, da denkt man noch nicht daran, wie sich das alles entwickeln wird. Wobei wir dann schon nach einigen Jahren gedacht haben, es ist sinnvoll, regional zu filialisieren, um unsere Buchhandlung auch gut für die Zukunft aufzustellen.
Und Sie machen auch Veranstaltungen. Ich habe gesehen, am Samstag gibt es einen Weinabend. Ist sowas wichtig, auch um Schwung ins Geschäft zu bringen oder Schwung drin zu halten?
Also die Weinleseabende, die machen wir eigentlich in allen unseren Buchhandlungen. Momentan sind wir noch nicht so weit nach Corona, dass wir es an jedem Ort machen. Aber an den meisten Orten finden derzeit Oktober, November unsere Weinleseabende statt. Und die sind an vielen Orten Kultveranstaltungen. Also gestern war ausverkauftes Haus, heute haben wir ausverkauftes Haus, am Freitag, am Samstag, also eigentlich fast jeden Abend. Und da strömen die Leute, die sind dankbar für diese persönlichen Empfehlungen, die wir geben.
Und ein schönes Glas Wein mit einem schönen Buch, das ist ja auch wirklich eine herrliche Kombination. Und ich denke mal, ein Buch, was ganz oben auf Ihrer Liste steht, ist dafür vielleicht auch besonders geeignet, oder? Michael Köhlmeier, ja. Das Schöne, wäre das so ein Weinglasbuch?
Ja, das ist eines, das ich auch gerne empfehle. Es ist letztes Jahr erschienen und ich habe letztes Jahr an einigen Orten das schon empfohlen und auch dieses Jahr nochmal. Es passt einfach so gut in unsere Zeit. Also ich schätze Michael Köhlmeier sowieso sehr. Er ist ein wunderbarer Erzähler und ich finde, er schreibt einfach so schön. Wenn man seine Bücher liest, hat man immer den Eindruck, er spricht zu einem selber. Und das Buch passt momentan in unsere Zeit, weil wir haben so viele Krisen, wir diskutieren darüber und viele schauen so pessimistisch in die Zukunft. Und da rät er, dass wir uns auch in schwierigen Zeiten Gedanken über das Schöne machen sollten.
Und wofür begeistert er sich da so? Denn das heißt ja 59 Begeisterungen, dieses Buch.
Ja, genau. Er macht sich also selbst Gedanken über das, was für ihn das Schöne ist. Und es sind 59 Kapitel über Verschiedenstes, was ihn erfreut, was ihn begeistert. Es geht um Bücher, es geht um prägende Leseerlebnisse. Es geht ganz allgemein um Kultur, um die Bedeutung von Kultur für ihn. Es geht in vielen Kapiteln um die Musik, um zum Beispiel die lyrischen Texte von Bob Dylan oder auch um das einschneidende Erlebnis, als er das erste Mal die Beatles hörte oder um ein besonderes Theatererlebnis.
Klingt so, als sollte man das selber mal auch für sich machen. Ist bestimmt auch eine ganz gute Methode, um mal das eigene Leben in den Blick zu nehmen.
Das Schöne ist, die Kapitel sind immer 4 bis 5 Seiten lang. Also manche sind so schön, die möchte man immer wieder lesen. Und es ist ein Buch, das einfach gut tut. Er hat ein Kapitel über Shakespeare und das endet mit dem schönen Satz: Lesen Sie Shakespeare, Sie ersparen sich viele eigene unangenehme Erfahrungen.
Also unbedingt lesen, das Schöne, 59 Begeisterungen von Michael Köhlmeier beim Hansa Verlag erschienen. Aber dann haben Sie, Frau Rupprecht, auch einen Roman ausgesucht. Der sagte mir jetzt gar nichts. Auch die Autorin Ashley Audrain, Das Geflüster, niemand hat es gesehen, doch alle haben etwas gehört. Was ist das für ein Buch?
Also ich habe vor 4 Jahren das erste Buch von dieser Autorin, einer kanadischen Autorin, gelesen, Der Verdacht. Und ich habe das gespannt bis zur letzten Seite gelesen. Und seitdem beobachte ich regelmäßig den Buchmarkt, ob es wieder etwas Neues gibt von dieser Autorin. Und dieses Jahr ist das zweite erschienen, Das Geflüster, und eben der interessante Untertitel: Niemand hat es gesehen, aber alle haben etwas gehört. Da wird man ja schon neugierig, und es ist auch eine spannende Geschichte, aber kein Krimi. Ich würde es als spannenden Gesellschaftsroman bezeichnen. Ein Roman, bei dem man hinter die Fassade von so heilen Familien oder scheinbar heilen Familienwelten schaut. Und da geht es um vier Familien, die Nachbarn sind, die sich so scheinbar gut kennen. Allmählich wird klar, das bewegt sich alles an der Oberfläche. Wir lernen die Frauen kennen, die sich auch regelmäßig treffen. Und am Anfang des Buches beobachten wir alle bei einer Gartenparty, bei der alle sehr vergnügt sind und alle sich von ihrer besten Seite zeigen. Und im Laufe dieser Party werden aber dann schon erste Risse in diesen scheinbar heilen Familien sichtbar. Und als dann ein paar Wochen später der 9-jährige Xavier mitten in der Nacht aus seinem Kinderzimmerfenster fällt und schwerst verletzt im Krankenhaus liegt, fragt man sich, was ist denn da passiert? Wieso fällt ein 9-jähriges Kind mitten in der Nacht aus dem Fenster? Und dann lernen wir eben Kapitel für Kapitel die Familie näher kennen, und letztendlich haben alle irgendetwas zu verbergen.
Das verraten wir jetzt aber nicht, was, sondern wir lesen Das Geflüster von Ashley Audrain, erschienen bei Penguin, übersetzt von Holger Wohland und Lotta Rüeger. Und dann haben Sie uns noch, Frau Ruprecht, ein Kinderbuch ausgesucht, Die Freude springt aufs Trampolin. Was ist das für ein Buch?
Ja, ich habe mir gedacht, das Buch passt ja gerade mit dem Titel und dem Titelbild auch gut in unsere heutige Zeit. Es ist ein Bilderbuch, eines der wenigen Bilderbücher, die immer Kinder, Eltern und Großeltern begeistern. Eines meiner liebsten Bilderbücher derzeit. Und das Buch nimmt uns mit in die Welt der Gefühle. Also es geht um Gefühlsregungen und auch Stimmungen, und die werden immer mit einem Satz auf einer Doppelseite vorgestellt. Also beispielhaft ist ja gleich der Titel des Buches: Die Freude springt aufs Trampolin. Oder: Dankbarkeit verbreitet Wärme. Neid zertrampelt alles Schöne. Oder: Mut rastet mitten in einem dunklen Wald. Und so geht's weiter. Und die Texte stammen von Tina Ociewicz, einer polnischen Autorin. Und das alles ist einfach traumhaft illustriert von einer polnischen Illustratorin, Aleksandra Zajacz. Und diese Emotionen, die spiegeln sich so ganz klar in den wunderbaren Bildern wieder. Und Text und Bild passen einfach toll zusammen. Das spürt man, wenn man den Text liest und das dazugehörige Bild betrachtet. Da spürt man diese jeweilige Emotion oder die jeweilige Stimmung.
Also ein toller Tipp noch: Die Freude springt aufs Trampolin von Tina Ociewicz, erschienen beim Knesebeck Verlag. Maria Ruprecht von der Buchhandlung Ruprecht in Weiden in der Oberpfalz. Vielen Dank, Frau Ruprecht, für diese Empfehlungen.
Ich danke auch.
Alles Gute.
Danke Ihnen auch.